Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Donnerstag, dem 21. März 2024. Offensichtlich hat der Frühling schon gestern begonnen und nicht heute an meinem Geburtstag, doch ich bin im Glauben und in der festen Überzeugung aufgewachsen und auch erzogen worden, dass mein Geburtstag auf den Frühlingsanfang fällt. Und das ist vermutlich auch der Grund dafür, warum mir ein zuversichtliches Naturell hier geschenkt mit auf den Weg gegeben wurde. Also wie auch immer, wenn gestern der Frühling begonnen hat, dann freut es uns natürlich sehr, aber es freut uns noch fast ein bisschen mehr, wenn es heute ist, weil das eben mit auch dem Frühlingsanfang meines Lebens gewissermaßen beginnt. Heute erscheint die neue Weltwoche und wir würdigen die Frauen. Und zwar mit einem Artikel des großartigen Professor Jürgen Wertheimer, der lange in Tübingen gelehrt hat und ein wunderbares Buch über Europa geschrieben hat. Und dort habe ich eine Passage drin entdeckt, die nun für diese Titelgeschichte etwas erweitert, ausgebaut wurde, nämlich die definitive Hymne auf die großen Frauen an der Wiege der europäischen Geschichte. Antigone, Medea und Cassandra, die Geburt Europas aus dem Geiste der Frauen. Ein wunderbarer Aufsatz, der auch zeigt, dass an der Wurzel, am Ursprung, an der Wiege des Europäischen der Widerspruch, die weibliche Kraft, die weibliche Macht des Vetos gewissermaßen liegt. Diese Frauen waren unkonventionell und sie haben sich eben getraut, die Mächtigsten herauszufordern. Und das ist im Grunde eine wunderbare, ich glaube von den Feministinnen noch gar nicht entdeckte Tatsache, dass diese drei großartigen Frauen, diese Sagen und Dramafiguren, diese Gestalten, die europäische Kultur an ihrem Ursprung zutiefst geprägt haben. Das ist die Titelgeschichte. Dann widmen wir uns Narendra Modi, dem indischen Staatschef, dem indischen Regierungslenker, eine der herausragenden Persönlichkeiten der Gegenwart, egal ob sie jetzt politisch mit ihm in allen Fragen einer Meinung sind. Das ist ja sowieso überschätzt. Man muss ja, wenn man nicht in einem Land lebt, nicht alles teilen, was ein Politiker macht, aber unzweifelhaft gehört Modi zu den prägenden Gestalten der Gegenwart und Francis Pike, unser Kollege, widmet sich in einer ausführlichen Analyse diesem schillernden, diesem faszinierenden Charakter. Und schließlich die andere Sicht. Christoph Heusgen, der neue Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, mit einem sehr Putin-kritischen Artikel. Er zerlegt die Putin-Rhetorik der NATO-Osterweiterung als Bedrohung für Russland, bringt hier eine ganz andere Sicht. Ich sehe es hier tatsächlich etwas anders, aber Christoph Heusgen als ehemaliger deutscher Diplomat und ganz nahe auch an der Regierung und jetzt natürlich als Chef der Münchner Sicherheitskonferenz eine wichtige Stimme, die eben zum Ausdruck bringt, was in Deutschland derzeit auch in tonangebenden Kreisen gedacht wird. Hier also ein Kontrapunkt, ein Kontrastprogramm zu unserer Berichterstattung in der letzten und vorletzten Ausgabe. Sie sehen also, die Weltwoche hält hier das Visier immer offen. Das ist ja die Essenz, das ist das Wesen letztlich der Publizistik für mich und auch die Faszinationskraft, dass man eben die Freiheit hat, die Dinge immer auch wieder anders anzuschauen. Das große Problem, wenn wir heute in die Nachrichten schauen, aber nicht nur heute, ist natürlich diese Kriegsrhetorik in den Medien und in Teilen der deutschen Politik. Diese Kriegsrhetorik ist sehr besorgniserregend, weil eben aus Worten Waffen und aus Waffen Tatsachen werden können. Und ich schaue da doch mit wachsender Bestürzung auf diese Eskalationsspirale, des Verbalen, gerade in Deutschland. Ich habe Deutschland noch kennengelernt als ein sehr friedliches Land, als Land des Ausgleichs, des Brückenbauens. Erinnern wir uns an die Kanzler, beispielsweise Willy Brandt, aber auch ein Helmut Schmidt oder ein Helmut Kohl, auch ein Kanzler Gerhard Schröder und selbst die heute vielgescholtene Frau Merkel hat doch noch, sie alle haben noch einen Teil und auch einen großen Teil jener bundesrepublikanischen Geschichte vertreten, die eben auf ja, eine deutsche Ausgleichspolitik da angelegt zu sein schien. Heute ist davon nicht mehr sehr viel zu sehen. Es ist besorgniserregend, in wie weiten Teilen des deutschen Establishments diese Kriegsrhetorik und vor allem auch in den Medien, wie sie vorangeschritten ist. Und man muss nicht an das Buch über Robert Oppenheimer erinnern oder an Richard Overy, ein ganz neues Werk, Weltenbrand. Das sind Geschichtsbücher, das sind Biografien, die eben zeigen, wie gefährlich es ist, wenn sich Menschen auch rhetorisch in einen bestimmten Geisteszustand hinein katapultieren. Und das ist etwas, was man unbedingt vermeiden sollte. Und darum ist eine der wichtigsten Botschaften, journalistischen Botschaften dieser Sendung, dass man hier etwas abdämpfen soll. Ich kann ja die Emotionen verstehen. Ich kann verstehen, dass viele aufgewühlt sind. Aber wenn Sie jeden Tag schon im Morgenfernsehen immer diese Taurus-Arien hören, gestern zum Beispiel wieder im ARD-Frühstücksfernsehen Frau Strack-Zimmermann, die Taurus-Lieferung an die Ukraine zur absoluten Notwendigkeit erklärt hat. Aber stellen Sie sich vor, wir haben das hier schon oft durchdekliniert, was das bedeuten würde, wenn tatsächlich von den Ukrainern entsprechend eingesetzt diese Marschflugkörper in den Kreml fliegen würden. Ich meine, dann werden die russischen Hardliner, die Rechtsaußenfalken aufstehen und sagen, jetzt müssen wir den Deutschen irgendwann wieder einmal erklären, wer eigentlich den Zweiten Weltkrieg gewonnen hat. Und gerade aus deutscher Sicht, aus der historischen, bewussten Wachsamkeits-Vogue-Perspektive, müsste man doch sagen, Deutschland war entscheidend mitbeteiligt am Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Deutschland war ganz klar der Auslöser des Zweiten Weltkriegs. Und jetzt dürfen doch die Deutschen, die Politiker, hier nicht sozusagen noch an einem Dritten Weltkrieg herumbasteln, beziehungsweise in jene Richtung marschieren, in der es dann nur noch den Abgrund und die Apokalypse gibt. Und das ist viel zu wenig ernst, dieses Bewusstsein, was da auf dem Spiel steht, womit man es da zu tun hat. Das ist für mich das eigentlich Besorgniserregende. Und damit eng zusammenhängend ist natürlich dieses ungute Gesprächsklima, das Sie heute in der Bundesrepublik haben. Diese Abschottungsmentalität, diese Schützengrabenmentalität, wo sich die einzelnen Gesinnungsgemeinschaften da verkapseln, gegeneinander abschotten und nicht mehr bereit sind, miteinander zu reden, verbunden noch mit einer wachsenden Repressionsschraube da der Behörden, einer Nancy Faeser, eines Verfassungsschutzes, der da anfängt, die Meinungen zu kontrollieren, eben das deutsche Meinungsgefängnis da von obrigkeitlicher Seite gewollt, noch verstärkt dadurch, dass bevorstehende Europawahlen natürlich den jetzt regierenden Ampelparteien zeigen, dass es nicht so rosig aussieht und die Aussicht hier auf davon fliegende Pfründe, auf davon schwimmende Fälle, die führt eben auch zu einer Verhärtung. Und das ist sehr, sehr gefährlich. Da entsteht ein unguter Meinungsmix, eine ungute Atmosphäre, in der sich dann natürlich auch immer mehr Leute aus der Öffentlichkeit verabschieden. Mich erinnert das Ganze etwas an die Corona-Zeit. Auch dort hat man diese Beklemmung, so muss ich es ausdrücken, diese Beklemmung gespürt und auf der anderen Seite eine fast schon skurril, übertrieben selbstbewusste Haltung der Rechthaberei, wo man überhaupt nicht mehr bereit ist, eine andere Meinung als moralisch legitim zu betrachten, wo sich die Leute da empört vom Tisch erheben, wenn jemand irgendetwas sagt, was da dem einen oder dem anderen nicht passt. Und das sind keine guten Zeichen. Da möchte man sozusagen von außen zurufen, ja, es braucht hier Entspannung, es braucht Abrüstung, es braucht im Wortsinn auch rhetorische Abrüstung. Man muss wieder anfangen, über den Frieden zu reden. Und das ist heute im deutschen Mainstream nicht mehr der Fall. Es gibt niemanden, der wirklich explizit über den Frieden reden. Nicht einmal der von mir zum Friedenskanzler hochgelobte Olaf Scholz, auch der redet im Grunde nicht vom Frieden. Er redet einfach davon, keinen Taurus liefern zu wollen, aber sonst ist er natürlich auch dabei, Geld zu sammeln, um immer noch mehr Waffen und noch mehr Waffen in die Ukraine hineinzustopfen. Das ist gefährlich, das ist eine abschüssige Bahn, meine Damen und Herren, das dürfen wir nicht auf die leichte Schulter nehmen. Und es wäre im Grunde der Auftrag hier, meines Erachtens, der Medien. Es gibt einzelne, es gibt Zeitungen wie eine Berliner Zeitung, aber auch andere, es gibt Portale, die in diese Richtung argumentieren. Aber das Friedensthema, die Friedensbotschaft, die kommt mir viel zu kurz. Und wir haben es in der Geschichte immer wieder gesehen, meine Damen und Herren, dass man sich da tatsächlich auch in einen mentalen Kriegszustand hineinfantasieren, hineinhalluzinieren kann. Ich habe schon oft angesprochen, die Situation, wie sie geschildert wird vor dem Ersten Weltkrieg. Damals war das eben entsprechend auch der Fall. Wenn ich heute zum Beispiel in die FAZ hineinblicke, dann sehe ich Schlagzeilen wie: Die Bombe teilt man nicht, die Nuklearstrategie lehrt, dass sich habe nichts wie Deutschland nie ganz sicher fühlen können, dass uns Großbritannien und Frankreich in einen neuen Schutzschirm bieten können, ist nicht gesagt. Also hier wird sozusagen auch die Perspektive aufgetan, dass sich Deutschland atomar bewaffnen sollte, gewissermaßen eine Politik im geistigen Belagerungszustand. Man fühlt sich da offensichtlich akut bedroht. Das ist auch eine Diskussion, eine Denkfigur, die mir immer öfters begegnet da in der Öffentlichkeit, wo da die Mainstream-Parteien in Berlin sagen, unsere Demokratie, unser System wird bedroht, zum einen von Putin, zum anderen von den Populisten, wer immer das ist, und wir sind sozusagen die letzte Verteidigungslinie der Zivilisation. Und da sind wir genau wieder an dem fragwürdigen Punkt, den ich gestern schon angesprochen habe. Wenn Sie die andere Seite dermaßen verteufeln, wenn Sie Andersdenkende automatisch moralisch in Grund und Boden stampfen, herabsetzen, ja, dann ist das immer damit verbunden, dass einem selber da die Engelsflügel wachsen, dass man sich selber gleichsam heilig spricht, beziehungsweise sich so empfindet. Und das ist eben auch eine letztlich undemokratische Einstellung. In der Demokratie gilt, es muss alles gesagt werden dürfen, auch das Unangenehme, das Unangepasste, auch das Falsche. Man muss doch auch falsche Meinungen äußern dürfen, falsche Thesen. Und wenn da diese Stimmung sich da verhärtet, wenn die Luft gefriert, dann sind sie in einer ganz schwierigen, Geländekammer, aus der man schleunigst wieder heraus muss. Aber eben über den Frieden wird nicht geredet, alle reden nur über die Waffen und der Mainstream, der Deutsche, galoppiert wieder einmal in eine Richtung. Da wird wie eine Marschkolonne, wird da sozusagen eine bestimmte Tendenz verfolgt. Dann greifen nun die Medien auch das Thema auf, das wir schon etwas früher angesprochen haben, mit der Sensibilisierung der Schulen für den Krieg. Das ist jetzt ein Thema. Ich habe gesehen, in einzelnen Zeitungen wird das positiv besprochen. Ich habe hier ein, aus schweizerischer Sicht, nicht alle Details kennen, ein gemischtes Gefühl, einen gemischten Eindruck. Zum einen finde ich das richtig, dass man auch in den Schulen entsprechend die Kinder darüber aufklärt, nicht nur, dass es unterschiedliche Toiletten und Gender und weiß nicht was, all dieses Zeug gibt, sondern dass man den Kindern auch einmal erklärt, es gibt übrigens auch eine Armee, es gibt Kriege und so weiter. Das sollte man allerdings nicht im Kindergarten machen, weil sonst sind wir dann sehr schnell bei jenen Verhältnissen, die man da in Rotchina und in der Sowjetunion und auch in anderen Ländern, ich will jetzt hier gar nicht die Systeme, die entsprechenden hier erwähnen. Sie wissen auch, was gemeint ist. Also dann sind wir dann in dieser Zone sozusagen, in diesem Höllenschlund angekommen. Dann geht es dann in Richtung Indoktrinierung. Das finde ich falsch. Aber dass man den Kindern zeigt, dass eine Bundeswehr beispielsweise etwas Wichtiges ist, dagegen ist nichts einzuwenden. Mein Verdacht allerdings geht dahin, dass eben in der aktuellen Stimmung, wie ich sie in Deutschland wahrnehme, vielleicht liege ich falsch, eben eine dermaßen auch schon einseitige Tendenz drin ist, dass man gewissermaßen die Kleinen schon in Richtung Kriegsertüchtigung bringen will. Mit dieser Woke-Manipulations-Allüre, die sich da in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen durchsetzt. Also hier eine interessante Entwicklung. Da sind Sie natürlich viel näher dran, die in Deutschland leben. Missbrauch von Bürgergeld gehört eingedämmt. Sarah Wagenknecht in einem Interview. Es ist auffällig, die Medien behandeln die Parteigründerin ihres neuen Bündnisses sehr zuvorkommend. Das ist an sich interessant und das ist insofern auch gut, weil sie ja Dinge sagt, die vor allem auf der linken Seite als tabu gelten. Zum Beispiel, dass eben von gerade linker Seite die Missbräuche im Sozialstaat bekämpft werden soll, dass man nicht einfach zulassen kann, dass Bürgergeld beispielsweise verschleudert wird, Arbeitslosenhilfe nicht sachgerecht eingesetzt wird. So gesehen ist das ein positiver Faktor. Eine andere Frage ist natürlich, wie weit können diese Parteien da durchschlagen und wie werden die Deutschen darauf reagieren, wenn sich ihr Parteispektrum da vervielfältigt? In der Schweiz haben wir auch viele Parteien, aber es gibt einige Deutsche, die ich gut kenne, Freunde von mir, die sagen, das wäre nicht gut für unser Land. Wenn wir zu viele verschiedene Parteien haben, dann haben wir noch weniger klare Entscheidungen in der Bundesrepublik. Wie auch immer, ich glaube ja, dass diese Zersplitterung, diese Relative, die wir jetzt da sehen durch die verschiedenen Bewegungen und Aktionsgruppen und Parteien, die da entstehen, dass dadurch natürlich letztlich ja, ein Missstand sichtbar wird, beziehungsweise schon teilweise korrigiert, nämlich dass man im bestehenden Parteiensystem einfach gewisse Themen überhaupt nicht angesprochen hat, dermaßen vertabuisiert, vermoralisiert und vermint hat, dass es eben neue Gruppen brauchte, um das überhaupt anzusprechen. Also wir sind da in so einer Art Übergangszeit, in einer Gärungsphase der deutschen Politik. Deutsche Kriegsmüdigkeit, auch das ist ein Thema, das jetzt da kritisch beurteilt wird, fällt in den gleichen Bereich mit dem, was ich eingangs gesagt habe. Also Kriegsmüdigkeit wird heute als Nachteil bezeichnet. Ich bin ein Verfechter der Kriegsmüdigkeit, meine Damen und Herren. Ich bin gegen diese leichtfertige Kriegsrhetorik. Ich bin dafür, natürlich, wenn Sie irgendwo angegriffen werden, dann müssen Sie bereit sein, selber mit der Waffe in der Hand zu dienen. Das ist ja aber nicht der Fall bei diesen Stellvertreterkriegern da in der deutschen und auch in der zum Teil schweizerischen Politik. Die melden sich ja nicht freiwillig an die Front, sondern sie sagen, die anderen sollen sterben für unsere Werte. Da sehen Sie natürlich, dass das nicht seriös ist am Ende des Tages. Polens Außenminister bestätigt, westliche Soldaten sind in der Ukraine. Das ist etwas, was wir natürlich gewusst haben, was allerdings auch eine große Provokation darstellt. Allerdings ist das auch nicht der unmittelbare Weltkrieg, denn dieser Fall würde ja erst eintreten, wenn die NATO hochoffiziell mit den Truppenkontingenten da in der Ukraine präsent wäre. Das sind ja sozusagen bilaterale Aktionen, die noch nicht als Bündnisfall bzw. als Weltenbrandsfall interpretiert werden können. Aber es zeigt einfach, dass dieses Pulverfass Ukraine, nachdem vielleicht in den letzten Monaten man gedacht hat, das würde sich wieder etwas beruhigen, da ist der Stress jetzt wieder groß, da ist die Spannung groß. Warum? Ich glaube, es hat damit zu tun, dass man jetzt auf Seiten der NATO, dass man jetzt auf Seiten des Westens realisiert hat, dass die Russen massiv unterschätzt wurden, dass sie da jetzt vormarschieren und jetzt in der ganzen Verzweiflung, dass man die da nicht stoppen kann, kommen jetzt solche Sprüche, solche Posen, die man da einnimmt, das sind auch Drohgebärden und das Ganze wird vermutlich, das ist jetzt eine reine Hypothese, darauf hinauslaufen und so habe ich ja auch die Aussagen von Macron interpretiert, dass der Westen, dass die EU, dass die Amerikaner letztlich akzeptiert haben, dass die Russen ihre Kriegsziele im Osten des Landes erreicht haben, mit dem Donbassgebiet, dass sie die Krim behalten können, vielleicht Kharkov, Odessa, wir wissen nicht, wie weit dass es da noch gehen sollte, aber dass man ihnen ganz klar sagt, bis Kiew und nicht weiter. Wenn ihr da einmarschiert, dann wird das für die NATO zum Kriegsfall. Also man ist hier sozusagen bereits dabei, die Ukraine aufzuteilen in eine Nachkriegsordnung, sozusagen analog zum Kalten Krieg, ein geteiltes Land im übertragenen Sinne. Interessant jetzt die Chinesen, die da auch ihre Rolle spielen und sicherlich darauf hinwirken, dass das nicht noch weiter da den Leuten um die Ohren fliegt. Die Chinesen, das ist bei uns nicht berücksichtigt worden, die Chinesen haben ja Putin ihrer weitgehenden Unterstützung in diesem Krieg versichert. Das wird bei uns nicht so zur Kenntnis genommen. Dann Frau Strack-Zimmermann hat sich in einer Debatte ausgesprochen, die Geheimhaltungsrichtlinien zu verschärfen, beziehungsweise bestimmte Ausschüsse, die da brenzlige Fragen diskutieren, zu verkleinern. Für mich auch typisch. Im Grunde ist ja bei diesem Geheimausschuss, von dem die Rede ist, Brisantes gesagt worden, nämlich hohe Bundeswehroffiziere haben durchgegeben, die Taurus-Lieferung, das geht gar nicht, weil wir dann Maschinen schicken müssten, Computer an die Ukrainer, und es gibt dann nur wenige, und wenn wir die den Ukrainern geben, sind wir selber unbewaffnet, können wir unsere eigenen Taurus-Systeme gar nicht mehr bedienen. Das ist ja an sich eine hochrelevante Nachricht, aber anstatt über die Nachricht zu reden und über die Bedeutung, die das hat, redet Frau Strack-Zimmermann über die Geheimhaltung und erzählt auch im Frühstücksfernsehen weiterhin, dass man den Taurus an die Ukraine liefern sollte und dass das überhaupt kein Problem ist. Also man ignoriert hier auch die Aussagen der Bundeswehr und verschiebt, wie ein Zauberkünstler, der da irgendein Hütchen aufmacht, verschiebt das Ganze auf einen Nebenschauplatz der Geheimhaltung. Übrigens interessant, dass dieser Ukraine-Krieg den Gaza-Krieg wieder sehr stark aus den Schlagzeilen verdrängt hat. Das hat meines Erachtens eben auch damit zu tun, dass die Leute überfordert sind mit dem Geschehen massiv, was in Gaza passiert. Denn einerseits ist man für Israel, hat man Sympathien dafür, in Deutschland sowieso, ganz klar, ist sogar die Rede von der sogenannten Staatsräson. Auf der anderen Seite sieht man, dass dieser Krieg gegen da diese mörderische Guerillatruppe der Hamas sehr viele zivile Opfer kostet. Das ist ein ganz tragisches Ding, das da läuft. Und da fällt es natürlich sehr vielen schwer, sich dazu zu verhalten. Also ist dieser Krieg jetzt wieder etwas in den Hintergrund geschoben worden und man beschäftigt sich intensiver mit der Ukraine, die letztlich auch in unserer Sicherheitssphäre das relevantere Land ist. Man muss das in dieser Art und Weise festhalten, weil dieser Krieg natürlich näher an unseren Grenzen stattfindet und Russland eine riesige eurasische Macht darstellt. Wie sich Europaabgeordnete für den Wahlkampf rüsten, ja, das dürfen Sie auch nie vergessen, meine Damen und Herren. Es ist Europawahlkampf und das sind auch interessante Weichenstellungen, die sich da ergeben werden. Und deshalb ist die ganze Verkrampfung, die ganze Balkanisierung der Öffentlichkeit, diese Aufsplitterung da in die unterschiedlichen Stammesgesellschaften, die Sie vor allem in Deutschland beobachten können, in diese Gesinnungsblasen und Gesinnungsbezirke, das hat natürlich auch damit zu tun, dass eben der Stress für die Regierenden, für die Mächtigen groß ist. Sie spüren, es schwimmt uns etwas davon, es ist etwas ins Rutschen geraten und hinter allem steckt natürlich, das wäre dann ein Thema für eine weitere Sendung, eine Art deutsche Identitätskrise. Ich glaube, im Moment gibt es tatsächlich viele unaufgelöste, auch unausgesprochene Fragen, Ungewissheiten. Und Deutschland weiß nicht mehr so genau, vor allem auch die Politik, wohin die Reise gehen soll. Und deshalb ist das alles ziemlich angespannt im Moment. Da kann man nur zur Gelassenheit und auch ja, zur Mäßigung raten. Deutschland wird auch diese Probleme lösen, da muss man zuversichtlich bleiben. Die Bundesregierung spendiert der Nachrichtenagentur dpa 1 Million Euro für Werbung und Kundenbindung. Ja, von nichts kommt nichts. Die großen Agenturen werden offenbar da auch mächtig vom Staat gesponsert. Da müssen Sie sich dann auch nicht fragen, warum die so regierungstreu berichten. Trump, der mutmaßliche republikanische Präsidentschaftskandidat, lädt die Chinesen zum Bau von US-Autowerken ein. Anzeichen für mögliches Tauwetter. Der Kandidat der Republikaner bietet China den gleichen Deal an, den Reagan Japan in den 1980er Jahren gegeben hatte. Das ist auch eine interessante Nachricht, die etwas dem widerspricht, was man generell über Trump sagt. Ich glaube ja, dass Trump für die allgemeine Entspannung auf der Welt ein guter amerikanischer Präsident wäre. Damit widerspreche ich natürlich total dem deutschen Mainstream, aber ich stütze mich dabei einfach auf meine Erfahrungen der ersten Trumpschen Amtszeit. Und wenn man da etwas abstrahiert vom Twitter-Getöse, ja, dann ist man einfach bei einer Politik, die am Ende des Tages eben nicht diese Kriege heraufbeschworen hat, wie wir sie heute leider gewärtigen müssen. Trump, den versuchen sie jetzt auch massiv fertig zu machen in den USA mit dieser Buße, da dieser absurd hohen Buße von über 400 Millionen Dollar an einem amerikanischen, einem New Yorker Gericht. Und jetzt ist bereits die Rede davon, dass man seine Grundstücke, sein ganzes Vermögen pfänden könnte. Das zeigt eben auch, wie weit wir es getrieben haben, beziehungsweise wie weit wir es haben kommen lassen mit unseren Demokratien. Wir schwingen uns da die ganze Zeit auf, der Welt Vorschriften zu machen und den Moralzeigefinger zu schwingen. Dabei geht die eigene Demokratie, die eigene Meinungsvielfalt zusehends zu Schanden. Man sollte hier eher in den Spiegel schauen, als immer die anderen zu kritisieren. Hier noch die elektronische Version unseres Weltwoche-Covers mit den wunderbaren, ja, mit den wunderbaren Frauen. Hier vor allem einer, die Geburt Europas aus dem Geiste der Frauen. Und Christoph Heusgen, Putins Legende von der NATO-Gefahr, Gandhis keuscher Erbe, Narendra Modi. Das ein Ausschnitt aus der Weltwoche von heute. Meinungsvielfalt und eben nicht diese Eskalations- und Kriegsrhetorik. Schauen Sie mal rein, lassen Sie sich auf unsere Angebote hier ein, lassen Sie sich inspirieren, und vielen herzlichen Dank für die zahlreichen Anregungen, die ich immer wieder von Ihnen erhalten darf. Das war's etwas länger heute, aber Sie haben es gar nicht gemerkt, von Weltwoche Daily International. Und ich wünsche Ihnen jetzt einen wunderschönen 21. März, einen Frühlingsbeginn, wenn es denn einer ist. Sonst feiern wir ihn einfach noch einmal, wenn der Frühling schon gestern begonnen hätte. Alles Gute und bis bald.
Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.